Hallo Christoph.
Hallo Anaida.
Wenn du das Wort Biodiversität hörst, welcher Klang, welche Klanglandschaften kommen dir in den Sinn und was riechst du?
Ja, ich rieche so ein bisschen die Blumen in meinem Vorgarten, weil in meinem Vorgarten wuchert und wächst es in alle Richtungen. Und ich höre natürlich ab und zu dann doch auch die eine oder andere Biene in meinem Vorgarten, aber das alles natürlich überlagert auch immer durch den Straßenverkehr. Ja, und wenn du mich fragst nach der Biodiversität, Anaida, dann weiß ich, dass die Biodiversität für das Klima eben absolut entscheidend ist und das eindeutig über meinen Vorgarten hinaus. Biodiversität wird auch an der COP30, wir wissen das, ein Thema sein, COP30, die am 6. November in Belém beginnt. Die Vernichtung von Wäldern, ich sage das jetzt einfach einleitend, von Urwäldern und die immer größere Zersiedelung, die sind auch eine Bedrohung für das Klima, weil eben Wälder und biodiverse Zonen ganz wichtig sind als CO2-Senken und auch resiliente und widerstandsfähige Gebiete darstellen. Und nicht zu vergessen, dass auch die Biodiversität im Meer ganz entscheidend ist dafür, dass die Meere ihre Funktion als Speicher von CO2 und als Sauerstofflieferanten behalten können.
Nun hast du schon sehr viel Wichtiges angesprochen, Christoph. Und über Biodiversität, ihre Relevanz, haben wir natürlich schon in verschiedenen Kontexten und Episoden gesprochen. Das letzte Mal in Zusammenhang mit der Biodiversitätsinitiative, das war die Episode 57.
Ja, und heute nähern wir uns der Thematik mal ein wenig anders, und zwar von einem eher akustischen und sensorischen Winkel her.
Genau, wir hören uns in drei Hörstücken die Wichtigkeit von Biodiversität und Biodiversitätspolitiken an in der Schweiz, hören aber auch zu Forschungsprojekten nach Frankreich und in den peruanischen Amazonas.
Treibhaus, der Klimapodcast
mit Anaida Fiertz
und Christoph Keller. Anaida, die Frage ist ja immer, wie WissenschaftlerInnen ihre Forschung erklären, wie sie sprechen, wie sie erläutern, was sie tun. Manche erzählen da viel zu kompliziert, manche wiederum sind zu abstrakt, andere wiederum vereinfachen zu sehr. Jetzt hast du in Zusammenarbeit mit dem Center for Development and Environment der Universität Bern und gemeinsam mit Astrid Sabel und Brigitte Portner ein Projekt der Wissenschaftsvermittlung umgesetzt. Es ist ein Versuch, oder es war ein Versuch, Forschung zur Biodiversität verstehbar zu machen und auch sinnlich zugänglich zu machen. Die Stücke, die wir heute hören, sind drei davon. Die hast du für die Nacht der Forschung der Uni Bern produziert. Präsentiert wurden sie bereits im September.
Genau, wir wissen, dass die Vermittlung von Themen rund um die Klimakrise bereits eine große Herausforderung ist. Und das gilt natürlich auch für die Biodiversität.
Weil es auch hier 1000 Interaktionen, 1000 Rückkopplungen gibt und so weiter.
Ja, und weil wir als Menschen eben im Umgang mit der Biodiversität, Stichwort Anthropozän, auch eine sehr wichtige Rolle haben. Deshalb ging es bei diesem Projekt der Wissenschaftsvermittlung explizit darum, das wichtige Wissen aus Forschungsprojekten so umzusetzen, dass es für eine breite Öffentlichkeit zugänglich und hoffentlich auch interessant sein kann.
Und du hast das in sehr kurzen Stücken machen müssen.
Ja, die Komprimiertheit war für mich natürlich auch eine große Herausforderung, in jeweils circa 7 bis 8 Minuten das Zentrale einzufangen. In den Stücken also berichten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über ihre Forschung zur biologischen Vielfalt und wir hören auch ein paar Geräusche.
Ja, weil ganz wichtig war und so wie ich es verstanden habe, auch ein Ausgangspunkt für euer Projekt war der Entscheid des französischen Staates, mit einem Gesetz das sensorische Erbe seiner Landschaften zu schützen, also das Empfinden der Landschaft durch Menschen ein Stück weit zu schützen. Und dazu gehört eben auch das Klangerbe. Und dieses wiederum beinhaltet anthropogene Klänge, also menschengemachte Klänge, aber auch Geräusche aus der Natur und Wetterphänomene. Deshalb habt ihr auch bei diesem Projekt viel mit Klängen gearbeitet.
Genau, weil wir über Klänge, über das Hören, über die Vielfalt der Töne, der Klanglandschaften einen Zugang gewinnen können zur Vielfalt dessen, was uns umgibt.
Ja, und darüber werden wir später noch mehr hören und wir werden auch ein bisschen Englisch hören, aber jetzt mal erst zum ersten Audiostück, Anaïda.
Ja, wir erinnern uns, 2017 verabschiedete der Bundesrat eine Biodiversitätsstrategie mit dem Ziel, ein regionales Netzwerk von Schutzgebieten aufzubauen, eine ökologische Infrastruktur. Das ist natürlich leichter gesagt als getan und die Umweltökonomin Astrid Zabel vom Center for Development and Environment der Universität Bern hat untersucht, ob durch finanzielle Anreize Biodiversitätsförderflächen größer werden und damit der Flickenteppich der biodiversen Flächen im schweizerischen Mittelland möglicherweise zusammenwächst.
Das Mittelland ist sehr heterogen, es gibt sehr viel Zersiedlung, es gibt viel Wohnraum im Mittelland, es gibt viel Infrastruktur, es gibt natürlich auch Naturräume, aber es ist sehr, sehr dicht und sehr vielfältig und da ist es einfach sehr schwierig, in diesem dicht besiedelten Mittelraum genug Platz für Pflanzen und Tiere zu schaffen und dass das auch vernetzt ist. Denn die Zerstückelung ist wirklich ein Hauptgrund für den Schwund der Biodiversität. Das Emerald-Projekt befasst sich mit Politikmaßnahmen zur Förderung der Vernetzung von Biodiversitätsförderflächen im Kanton Bern. Es geht darum, dass wir untersuchen wollten, wie gut funktionieren Politikmaßnahmen, insbesondere sein Anreizmechanismus für die Vernetzung, damit Biodiversitätsförderflächen so angelegt werden, dass sie nah beieinander sind und eine gute Konnektivität herstellen zwischen verschiedenen landwirtschaftlichen Flächen. Das ist wichtig, weil es eine ökologische Infrastruktur braucht in der Schweiz und die müsste noch verbessert werden. Eine ökologische Infrastruktur ist ein Netzwerk an Lebensräumen für Pflanzen und Tiere und die soll in ausreichender Qualität und Quantität vorhanden sein. Das heißt, es braucht ganz viele verschiedene Lebensräume und dieses Netzwerk soll sich so durch die Landschaft ziehen und eben diese Lebensräume für die Pflanzen- und Tierwelt zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig bildet diese ökologische Infrastruktur die Basis für die Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen für uns Menschen, also für den Nutzen, den wir aus der Natur ziehen. Das sind Sachen wie das Holz, das wir als Baumaterial nutzen, oder die Klimaregulierung, die die Natur und das ganze Ökosystem bereitstellen, oder das saubere Trinkwasser, das wir aus der Natur beziehen. All das sind Beispiele für ökologische Dienstleistungen. Wir haben nur die Netzwerke angeschaut. Und wir schauen also wirklich nur die Anordnung der Flächen an und nicht die Biodiversität. Das heißt nicht, dass die Biodiversität da zwangsläufig schlechter ist oder besser in der einen Region als in der anderen, sondern was wir anschauen können als Umweltökonomen, ist die Wirkung einer Maßnahme auf die Anordnung der Fläche. Auf Englisch heißt es Agglomeration Bonus Payments, also Anreizzahlungen für die Vernetzung. Das heißt, Landwirte haben in manchen Gebieten im Mittelland eine Bonuszahlung bekommen, wenn sie einen Maximalabstand von 100 Metern eingehalten haben, von einer Biodiversitätsförderfläche zur nächsten. Und in anderen Gebieten hat man diese Bonuszahlung bekommen ohne diese Distanzregel. Und das war natürlich eine wunderbare Ausgangslage für eine Untersuchung, ob so eine Distanzregel dann zu einem besseren Netzwerk führt. In der ganzen umweltökonomischen Literatur wird es seit Jahren propagiert. Also man sagt, solche Distanzregeln braucht es. Und dann kommt es zu besseren, größeren, stärker vernetzten Ökosystemnetzwerken im Prinzip. Das ist in ganz vielen Modellen gezeigt worden und in so Experimenten mit Studenten. Aber empirisch ist es bisher noch nicht untersucht worden. Das haben wir wirklich als Erste hier machen können. Nur ist leider dabei rausgekommen, dass es keinen Effekt hat. Also wir haben keinen Unterschied, keine besseren Netzwerke dort gefunden, wo diese Distanzregel gilt. Wir waren natürlich ein bisschen frustriert mit dem Ergebnis, weil wir das anders erwartet haben. Ökonometrisch war das auch sehr kompliziert, das zu zeigen, weil wir wirklich Verfahren brauchen, damit wir doch relativ sicher sein können, dass wir die Wirkung der einen Maßnahme anschauen und dass es nicht andere Faktoren sind, die das Ergebnis beeinflussen. Aber trotzdem hat sich dieser Effekt nicht gezeigt, den wir erwartet haben. Also es gab diese bessere Vernetzung leider nicht. Da kann man natürlich über andere Politikmaßnahmen nachdenken. Und gerade weil die ökologische Infrastruktur ja Ökosystemleistungen für die Bevölkerung zur Verfügung stellen soll, haben wir gedacht, es wäre auch interessant, mehr auf Geräusche und Gerüche der Natur einzugehen. Wie könnte man Politikinstrumente ausgestalten, die Geräusche und Gerüche mit einbeziehen und nicht nur diese visuellen Aspekte oder die Konnektivität? Ich glaube, wir verstehen immer mehr, dass Geräusche und Gerüche für den Menschen auch zentral sind, dass wir sehr viel davon profitieren, wenn wir spazieren gehen, dass es zur Erholung beiträgt. Und ich glaube, da braucht es noch sehr viel mehr Forschung, welche Wirkungen das im Detail hat. Aber so ganz grob können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass es eine positive Wirkung auf die Menschen hat, wenn wir angenehme Geräusche und Gerüche wahrnehmen. Wenn man Geruchs- und Geräuschlandschaften erstellen möchte oder fördern möchte, dann würde man mehr darauf achten, vielleicht Ruheinseln auch zu schaffen in der Landschaft, die vielleicht nah am Siedlungsgebiet sind und die auch gut riechen, wo man sich wohlfühlt. Und es geht ja darum, dass diese ökologische Infrastruktur sich wirklich durch die Landschaft zieht und man sehr stark exponiert ist und das relativ schnell dann wahrnehmen kann, wenn man aus der Agglomeration rauskommt. Diese engere Verzahnung von Bevölkerung und Natur ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, was wir stärker fördern sollten. Weil sonst kann es auch zu so einem Aussterben der Erfahrung mit der Natur kommen. Wenn wir uns gar nicht mehr der Natur exponieren und diese Erfahrung gerade als Kinder sammeln, dann weiß man zum Teil gar nicht mehr, was man eigentlich schützen möchte. Und da spielen Geräusche und Gerüche, glaube ich, schon eine wichtige Rolle, denn gerade Gerüche können oft sehr viel Erinnerung wecken. Und gerade so Kindheitserinnerung, und die will man ja vielleicht schon schützen. Das heißt, wir müssen schauen, dass Kinder auch diesen Geräuschen und Gerüchen der Natur exponiert werden.
Das war die Umweltökonomin Astrid Zabel. Anaida, du bist ein bisschen diesem Soundscape des Mittellandes nachgegangen für dieses Projekt.
Ja, und das war gar nicht so leicht, wenn man auf der Suche ist nach Naturgeräuschen in Anführungs- und Schlusszeichen. Zwar habe ich die Biodiversität gesehen, zumindest teilweise auch gerochen, aber sie dann einzufangen auf Band war etwas umständlicher. Ich habe mich zum Beispiel gerade auf einer Wiese eingerichtet am Waldrand und schon startet eine Flugshow. Oder natürlich Autos oder Baustellen und viel subtilere Geräusche auch.
Wir wissen, ein biodiverses Land, biodiverse Landschaften, das sind auch Orte, das sind Gegenden, die resilienter sind gegenüber Klimaschwankungen und auch gegenüber Wetterkapriolen, gegenüber Fluten auch, gegenüber Hitze und so weiter. Aber es ist gar nicht so einfach, eigentlich zu sagen, was Biodiversität denn eigentlich beinhaltet. Biodiversität zu erfahren, zu spüren, das ist ziemlich komplex.
Du kannst natürlich hingehen und Sorten und Arten zählen und schauen, wie viele es sind. Das kannst du auch visualisieren auf Karten mit Bildern. Frankreich ist nun einen Schritt weiter gegangen. Frankreich schützt, wie gesagt, mit einem Gesetz das sensorische Erbe seiner Landschaft. Dieses Klangerbe beinhaltet anthropogene Klänge, Geräusche aus der Natur und auch Wetterphänomene. Ich habe mit dem Audionaturalisten Olivier Bichat über seine Arbeit gesprochen, warum dieses Klangerbe der Landschaft wichtig ist, um die Biodiversität zu verstehen und auch einzufangen.
Ja, Olivier Bichard ist Audiokünstler und Forscher. Er geht auf Tonpirsch in der Natur seit ungefähr 30 Jahren und deshalb auch die Bezeichnung Audionaturalist. Olivier Bichard lebt in Frankreich und hat ein unglaubliches Archiv an Tönen, der Biodiversität, aber auch der sonoren Verschmutzung aufgebaut.
Und ich habe Olivier Bichard gefragt, wie für ihn ganz konkret Biodiversität klingt.
La biodiversité pour moi, elle sonne. J'essaie toujours de trouver des endroits.
Ich versuche immer Orte zu finden, die möglichst weit weg entfernt sind von menschgemachten Geräuschen. Und genau dort ist es wirklich angenehm, die ganze Klangvielfalt wahrzunehmen. Ich bin seit ziemlich langer Zeit sogenannter Audionaturalist. Das heißt, ich nehme die Geräusche der Natur auf. Das sind alle möglichen Naturklänge, sowohl die Rufe und Gesänge von Tieren, als auch zum Beispiel das Geräusch des Windes, der Wellen und so weiter. Ich mache das jetzt seit über 30 Jahren. Parallel dazu habe ich noch eine andere Rolle. Ich arbeite als Beamter bei CEREMA, einem öffentlichen Fachinstitut, das vor allem in den Arbeitsbereichen des Ministeriums für den ökologischen Wandel tätig ist. Bei meiner Arbeit bei CEREMA beschäftige ich mich insbesondere mit den Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Biodiversität. Und in meinem Fachgebiet arbeite ich vor allem mit den Auswirkungen von Lärm auf die Biodiversität, aber auch mit den Auswirkungen von Licht, also mit der sogenannten sensorischen Umweltverschmutzung.
Ce qu'on appelle les pollutions sensorielles.
Ich bin von Natur aus ein ziemlich neugieriger Mensch. Und diese Neugier sowohl für die Natur als auch für Geräusche hat dazu geführt, dass ich mich ziemlich schnell für die Geräusche der Natur interessiert habe und versucht habe, die Tiere und Arten anhand ihres Gesangs und ihrer Geräusche zu erkennen. Dafür war es hilfreich, sie aufzunehmen, um sie dann wieder abzuspielen und zu lernen. Ich fand zum Beispiel den Gesang einer Amsel wunderschön oder den einer Singdrossel. Diese Faszination war also ebenfalls ein Grund, warum ich mich so intensiv mit den Aufnahmen von Naturklängen beschäftigt habe und warum ich auch den Wunsch hatte, die verschiedenen Arten anhand ihrer Gesänge kennenzulernen. Ich bereise ganz Frankreich, aber auch Europa und andere Länder der Welt, denn es ist natürlich auch faszinierend, neue Arten zu entdecken, deren Stimmrepertoire sich stark von dem der europäischen Arten unterscheidet. Es gibt drei wichtige Veränderungen in meiner Praxis. Die erste ist der Rückgang der Individuen, der Arten. Das heißt, es gibt immer weniger Vögel, die singen. Die Klangvielfalt ist wirklich zurückgegangen. Das ist wirklich etwas, das mir große Sorgen bereitet. Die zweite Veränderung ist die Zunahme des Umgebungslärms. Es gibt zum Beispiel viel mehr Flugzeuge und daher ist es heute extrem schwierig, ohne anthropogene Geräusche aufzunehmen, was man als Technophonie bezeichnet. Also alle Geräusche, die von Instrumenten, die von Menschen verwendet werden, verursacht werden. Und das dritte wichtige Element dieser Veränderung ist natürlich die Technik. Wir konnten die Qualität verbessern, was im Gegensatz zu Verschwinden verschiedener Arten und dem Problem der Lärmbelästigung in der Umwelt eine positive Entwicklung war.
Et donc ça, ça a été aussi quelque chose de positif pour le coup, contrairement à la disparition des différentes espèces et puis à ce problème de bruit dans l'environnement. Donc effectivement, il y a une loi qui a été promulguée en France le
29 janvier. Es gibt tatsächlich ein Gesetz, das am 29. Januar 2021 in Frankreich verabschiedet wurde. Dieses Gesetz zielt darauf ab, das sensorische Erbe der französischen Landschaft zu definieren und zu schützen. Im Allgemeinen ging es darum, Geräusche und Gerüche als gemeinsames Erbe der Nation hervorzuheben, sodass diese Geräusche und Gerüche nun tatsächlich zum gemeinsamen Erbe der Nation gehören.
Alors, effectivement, il y a un très gros travail déjà de savoir.
Es ist also tatsächlich eine große Aufgabe herauszufinden, was das französische Klangerbe ausmacht. Dazu muss man sich zunächst einmal einen Überblick über die verschiedenen Arten von Geräuschen verschaffen. Das reicht von anthropogenen Geräuschen wie städtischen und industriellen Geräuschen, zum Beispiel der Pariser Metro, bis hin zu Verkehrsgeräuschen, die eine kulturelle Identität unserer Gebiete ausmachen. Dazu gehören auch Kirchenglocken. Bestimmte Kirchenglocken, die sehr charakteristisch sind, aber auch Geräusche von Märkten, Cafés und so weiter. Und dann natürlich die Geräusche der Natur, also die Geräusche der Wellen an den Küsten der Normandie und der Bretagne, das Rauschen der Gezeiten, das Echo in den Alpentälern, das Rauschen der Wildbäche, das Pfeifen der Murmeltiere, das Pfeifen bestimmter Vögel, zum Beispiel des Kuckucks, der im Frühling singt, zum Beispiel das Röhren der Hirsche. Es kann das Revier der Nachtigallen sein, in Feuchtgebieten der Gesang der Frösche, das Plätschern im Schilf.
Clapotis dans les roselières, voilà, enfin c'est tout des sons qui sont qui peuvent être intéressants, des cours d'eau. Le son peut rappeler certains souvenirs plutôt agréables autant que possible. Moi, j'ai des exemples de mon enfance.
Geräusche können bestimmte Erinnerungen wachrufen. Ich habe Beispiele aus meiner Kindheit, als es bei mir zu Hause Geräusche gab, die wirklich sehr charakteristisch für den Ort waren, an dem ich lebte. Und deshalb habe ich diese Geräusche aufgenommen, um mich an die Klangatmosphäre meiner Vergangenheit zu erinnern.
Comme contribuant à la réduction du stress.
In mehreren Studien wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass Naturgeräusche beruhigend wirken und somit allgemein zum Wohlbefinden beitragen.
Ça a été démontré scientifiquement dans plusieurs études hein, que les sons de la nature permettent un apaisement et donc permettent en général le bien-être. Pour ça, il suffit pas d'aller très loin.
Dafür muss man nicht weit gehen. Es reicht, sich irgendwo hinzusetzen, die Augen zu schließen und zu versuchen, sich all der Geräusche bewusst zu werden, die man hört. Und was diese Geräusche in Bezug auf Geschichte, Gesellschaft und Kulturgeschichte erzählen. Es ermöglicht eine andere Art und Weise, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen. Eine andere, als den Fokus auf das Visuelle zu legen. Es geht darum, auch die klangliche Ästhetik zu schätzen, diesen Klangteppich, den wir hören.
Das war der Audionaturalist Olivier Bichard über seine Arbeit zu Klanglandschaften und der hörbaren Biodiversität.
Ich finde die Idee, das sensorische Erbe der Landschaft, der Umgebung zu schützen, wirklich spannend. Das eröffnet noch einmal ganz neue Zugänge. Und ich glaube, das macht auch bewusst, wie wichtig dieses Erbe eigentlich ist. Und das gilt ja auch, wenn wir über die Klimakrise sprechen. Und welche Geräusche und Gerüche potenziell verloren gehen, wenn eben die Biodiversität verloren geht durch die Klimakrise. Und wie so vieles, über das wir sprechen, wenn wir von dieser fossilbedingten Krise des Klimas sprechen, ist das alles nur schwer fassbar. Und hier über dieses sensorische Erbe, über diese sensorischen Elemente, habe ich jetzt eben einen direkten Zugang. Eben nicht nur über das Sehen, sondern eben auch über das Hören.
Wie sich die Umgebung sensorisch verändert? Ja, auf jeden Fall. Eine ganz besonders wichtige biodiverse Umgebung ist das Amazonasgebiet. Und da gehen wir mit dem nächsten Hörstück hin, und zwar nach Madre de Dios im peruanischen Amazonas. Madre de Dios ist ein Biodiversitäts-Hotspot, aber gleichzeitig auch ein Ort, an dem sich die Gebiete einer Vielzahl indigener Gruppen befindet, die seit Jahrhunderten mit ihren Territorien und ihrer Umwelt interagieren und diese pflegen. Wir hören gleich die Ethnobiologin Sarah Lan Mattes-Stiefel vom Center for Development and Environment und der Wies Academy for Nature. Sie untersucht indigene Governance-Modelle, um herauszufinden, wie verschiedene Wissenssysteme in Entscheidungsprozesse einfließen oder auch ausgeschlossen werden.
Madre de Dios, it's a place of extreme contrasts. On the one hand, you have still huge areas of beautiful tropical forests with a lot of biodiversity, birds, sounds of insects, diverse vegetation. You have a lot of water. So these are tropical lowlands, Amazon lowlands, where the rivers play a very important role in shaping the landscape, but also in allowing people to move in these landscapes. So people move traditionally mostly with the rivers, and that is still the case, except for one large road, which is the Pan American Highway. On the one hand, it's one of the world's hotspots of biodiversity in the Amazon. It's also a place where there are a huge pressures from human activity, both legal and illegal, mostly extractive activities such as gold mining, illegal logging, etc., but also other types of activities, including those which protect nature. I'm thinking of protected areas, etc. And on the other hand, this is a place that are the ancestral lands of a diversity of indigenous groups, which have for centuries or even sometimes thousands of years interacted and cared for their territories and their environments. So they have helped also not only maintain, but even create what we see now as nature, the composition of the forests, of the soils, which is often perceived by the general public as being pristine nature, but in reality is the result of this historical relationship between these indigenous groups and their environment. We work directly with indigenous organizations, and for us this is very important because all these lands are their ancestral lands. So for this reason, we focus on local knowledge. In this case, we refer to the knowledge of these indigenous peoples. And this local environmental knowledge includes several layers, I would say. So it goes from the very practical knowledge about different species of plants, animals, of ecological functions, of ways, practices to help manage and use in a sustainable way nature. Then we have, within indigenous knowledge, we also have the level of the organization, the rules, the norms that regulate this relationship with the environment. And then the other higher level is the whole worldview, the way these indigenous peoples relate to nature. What they see as nature is very distinct from what we usually perceive in the Western world. We see it as something separate from society, whereas for these indigenous peoples, nature and society are totally intertwined, and there is a relational connection with nature, which is an entity. It's like it could be a kin, a mother, an entity that needs to be cared for and with whom we have reciprocal relationship. So these worldview are very important because they will guide the way we then interact with nature and the way we care for it. The concept of biocultural diversity has emerged around the year 2000, I would say 25 years ago, among ethnobiologists, but also other scientists, who first recognized the intrinsic relationships that exist between biodiversity and cultural diversity. First, by recognizing that often places which are hotspots of biodiversity are also places which are extremely diverse culturally, are inhabited by very diverse cultures. And the concept of biocultural diversity recognizes these relationships and the fact that often what we as Western scientists call biological diversity, or in some cases agrobiodiversity, is shaped by long-term historical practices of management by local populations. So a concrete example of how this concept of biocultural diversity is visible now in the Amazon is with the case of the Amazon nut. It's a very nice nut that often here in Switzerland is found in mixes of nuts. It's a very healthy nut. And what's interesting is this nut only grows in very old natural growing trees that are within healthy tropical forests in the Amazon, and only in specific areas of the Amazon. For example, there are large areas in some areas of Brazil, Bolivia, and southern Peru, such as Madre de Dios. And researchers have shown that the actual distribution of where we find this species is very much linked to human history and human practices. So what looks like a totally natural tree in a natural ecosystem, in reality, is the result of interaction with humans and also with animals. So what's important with the concept of biocultural diversity, it doesn't make sense to try or even to wish to protect nature by separating it from its inhabitants, but to recognize that this relationship, the relationship between these populations and nature, this is what has helped nurture and maintain what we now call biodiversity and what we call nature from a Western perspective. This is why it's so important to understand this local knowledge and to include these people in the development of solutions or pathways. And also another important reason why it's important to include local knowledge and indigenous peoples is a simple ethical reason, because these were their ancestral lands. It's totally unethical to dispossess them from their land and from their livelihoods. Over the centuries, they've also developed stewardship practices. They can best teach us also. We can learn a lot from how to conserve, how to manage these ecosystems. So this is why in our research, we are not only interested in studying local knowledge, but we are actually interested in producing scientific knowledge together. So including these indigenous partners as researchers in our teams, so that we can together, we can establish a dialogue between so-called scientific and indigenous knowledge, and together we can look at the situation or problem, or in our case about governance, and together explore the situation and find solutions or ways forward.
Sarah Lahn Mattes-Stiefel forscht als Ethnobiologin unter anderem zum Management ökologischer Ressourcen, indigenem Umweltwissen und sozial-ökologischer Resilienz.
Und hier vielleicht der Verweis zu unseren Treibhausfolgen zum Thema indigenen Wissen und eben auch zur Agroökologie. Das wären die Episoden 40, 41 und 42.
Gerne zum Nachhören.
Ja, und das waren die drei Hörstücke zum Thema Biodiversität und Biodiversitätspolitiken. Zu hören waren Asit Zabel, Olivier Bischar und Sarah Lahn Mattes-Stiefel. Die Hörstücke wurden an der Nacht der Forschung an der Universität Bern im September 2025 präsentiert, im Rahmen des Projekts Unboxing Biodiversity Policy, unterstützt vom Schweizerischen Nationalfonds.
Durch die Arbeit an den Hörstücken wurde mir wieder einmal klar, wie wichtig es ist, verschiedene Arten der Wissens- und Wissenschaftsvermittlung zu nutzen und auch neue Zugänge auszuprobieren. Weitere Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Und das war's für heute. Ich verabschiede mich an dieser Stelle als Co-Moderatorin von Treibhaus. Ich habe die letzten 30 Episoden mit dir moderieren dürfen, Christoph. Das war mir eine sehr große Freude.
Es war auch für mich eine riesengroße Freude, Anaïda, und ich bedauere sehr, dass wir das nicht mehr weiterführen können. Ich freue mich aber, dass du netterweise im Team bleibst. Du wirst weiterhin ab und zu eine Folge mitgestalten, und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir mit Lila Gurtner eine Nachfolgerin gefunden haben für die Co-Moderation von Treibhaus.
Ich freue mich auch.
Und nächstes Mal starten wir gemeinsam mit Lila Gurtner mit unserer Serie zu Basel. Wie kann Basel das Ziel erreichen, bis 2037 klimaneutral zu werden? Die Stadt und der Kanton Basel mit dem ehrgeizigsten Klimaplan der Schweiz? Wir fragen nach, aber gehen natürlich auch über die Stadtgrenzen der Stadt Basel hinaus.
Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, dass wir nur weitermachen können, wenn ihr uns unterstützt. Geht also auf unsere Webseite www.treibhauspodcast.ch und klickt auf den Button Unterstützen.
Es geht mit eurer Banking-App ganz einfach. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt über alles, was wir so tun und planen, abonniert unseren Newsletter ebenfalls auf unserer Webseite.
Vielen Dank. Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit Olivier Christe, mit Samuel Schläfli, Esther Petsche, Lena Schubert, Anja Kolmus, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anaida Vierz und Christoph Keller.
Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt, auch auf podcastlab.ch, auf Frieda und immer am dritten Wochenende des Monats on air auf Radio X. Wir sind auch auf Instagram und auf LinkedIn. Und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, schreibt uns einfach an mail@treibhauspodcast.ch.
Wir freuen uns. Ciao.
Tschüss.